Ja, guten Morgen zusammen. Letzte Woche haben wir im Männerkreis weiter uns mit dem Thema Kirchengeschichte beschäftigt und wir haben vor allen Dingen über einen bestimmten Mann gesprochen, den ihr wahrscheinlich alle schon kennt, und zwar Augustinus. Und Augustinus ist vor allen Dingen durch seine Schriften bekannt, die später in der Reformation auch sehr wichtig wurden, über die Verderbtheit des Menschen und über die Gnadenlehre, also dass wir alleine aus Gnade errettet werden. Ja, bevor er zum Glauben kam, war Augustinus getrieben nach der Suche nach Erfüllung. Und er probierte alles Mögliche aus, hatte unter anderem als junger Mann eine Beziehung mit einem 15-jährigen Mädchen, als er, glaube ich, schon Theologie studiert hat, und hat ein uneheliches Kind mit ihr bekommen, hat viele andere Dinge ausprobiert, hat in seiner Arbeit Erfüllung gesucht, aber das hat ihn alles nicht erfüllt. Und es hat noch eine Zeit gedauert, bis er einen neuen Job annahm, in eine neue Stadt zog und dann die Predigten von einem gottesfürchtigen Prediger hörte. Und durch die Begegnung mit einem Jungen auf der Straße, der sagt, nimm und lies, nahm er sich das zu Herzen und schlug zu Hause die Bibel im Römerbrief im 13. Kapitel auf, wo Gott sein Herz dann so sehr berührte und sein Herz für das Evangelium öffnete, dass er zu Christus und zu dem lebendigen Glauben fand. Zu diesem Zeitpunkt ging Augustinus in die Ruhe Gottes ein, nachdem er sein ganzes Leben gesucht hat. Und von Augustinus stammt auch das Zitat, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Augustinus fand die Ruhe Gottes und ging dort hinein. Er fand das durch den lebendigen Glauben, wonach er so lange gesucht hatte. Und bei mir war das auch so ähnlich. Ich bin auch mit Gott aufgewachsen. Ich hatte eine gläubige Mutter. Später ist mein Vater auch zum Glauben gekommen. Ich wusste alles und habe mich mit 10 schon bekehrt, aber ich hatte nie diese innere Ruhe, dass ich wusste, ich bin errettet. Ja, ich habe mich mehrmals bekehrt, weil ich nicht wusste, ob ich jetzt zu Gott gehöre oder nicht. Und es hat auch noch bei mir einige Zeit im Leben gedauert, bis ich zu dieser Ruhe gefunden habe. Ich glaube, es war mit 16 oder 18, ich weiß es nicht mehr genau. Da habe ich das erste Mal verstanden, was das Evangelium wirklich bedeutet. Ja, ich habe schon zigmal vorher gehört, aber ich habe zu diesem Zeitpunkt verstanden, ich bin völlig unfähig, so zu leben, wie Gott das wollte, weil das hat mich mein Leben lang geplagt. Ich wusste, dass ich so leben soll, wie es in der Bibel steht, aber ich konnte es nicht. Ich habe gemerkt, ich bin ein Heuchler. Und ich habe diese riesengroße Sünde in meinem Leben gesehen und das war wie ein Berg, den man kaum überwinden konnte. Und das hat mich innerlich zerbrochen und in diesem Moment hat Gott mir die Augen für die Schönheit und Größe seines Evangeliums geöffnet. Ich habe verstanden, ich kann gar nichts erarbeiten, ich kann nicht so leben, wie es Gott gefällt. Nur Jesus konnte das tun. Nur Jesus konnte mich von meiner Sünde erlösen. Er hat den Preis bezahlt durch das Vergießen seines Blutes. Und deswegen bin ich erlöst. Nicht, weil ich etwas getan habe, sondern weil Jesus alles für mich getan hat. Und weil ich mich da dran geklammert habe, habe ich den Frieden bei Gott gefunden, nachdem ich so lange gesucht habe. Diese Ruhe, nach der sich mein Herz gesehnt hat. Und ich weiß, viele Christen plagt das auch heute noch. Ja, ihr geht vielleicht schon lange in eine Gemeinde, habt schon so viel und so oft das Evangelium gehört und ihr wisst alles Mögliche von Gott, aber vielleicht habt ihr noch nie zu dieser Ruhe bei Gott gefunden. Und ja, all jenen und aber auch uns, die wir schon an Gott glauben, die wir den lebendigen Glauben haben, uns allen geht dieser heutige Predigtext in Hebräer 4, wo es darum geht, dass wir unser Leben selber prüfen, ob wir wirklich im echten Glauben stehen und zum anderen, dass wir dazu eingeladen sind, in die Ruhe Gottes einzugehen, falls wir es noch nicht gemacht haben. Ja, schlag mal mit mir Hebräer 4 auf. Wir lesen ab Vers 1. In Hebräer 4, Vers 1 steht, so lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen, aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit Glauben verbunden war. Denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hat, dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Und doch waren die Werke seit Grundlegung der Welt beendigt. Denn er hat an einer Stelle von dem siebten Tag so gesprochen. Und Gott ruhte am siebten Tag von all seinen Werken. Und an dieser Stelle wiederum, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Da nun noch vorbehalten bleibt, dass etliche in sie eingehen sollen und die, welchen zuerst die Heilsbotschaft verkündigt worden ist, wegen ihres Unglaubens nicht eingegangen sind, so bestimmt er wiederum einen Tag, ein Heute, in dem er nach so langer Zeit durch David sagt, wie gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte, so würde nicht danach von einem anderen Tag gesprochen. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. So sollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel den Unglauben, als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Soweit Gottes Wort. Lass uns vor der Predigt nochmal beten und dazu aufstehen. Danke, Vater im Himmel, dass dein Wort lebendig ist und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dass es durchdringt, bis es Leib und Gebein durchdringt. Und wir danken dir, dass du auch heute in deinem Wort dieses ernste Thema zu uns sagst. Und wir danken dir aber auch, dass du uns auch durch diesen Text zeigst, dass wir bei dir zur Ruhe kommen können, dass wir bei dir Frieden finden, auch jetzt schon in dieser Zeit, dass wir uns das nicht selbst erarbeiten können, aber dass wir mit Ernst gewarnt werden, diese Heilsbotschaft nicht zu verwerfen, wie die Israeliten in der Wüstenwanderung, diese ganze Generation, die von Unglauben geplagt waren und nicht in deine Ruhe einkehren durften. Nicht in deine menschliche Ruhe, aber auch nicht in deine ewige Ruhe. Bitte hilf uns, dass wir dieses Geschenk, das du uns gibst, der Gnade nicht verwerfen, sondern dass wir ein offenes Herz haben, dir gegenüber gehorsam zu sein und auf das zu hören, was du uns sagen willst. Und danke, Herr, dass du uns aus Gnade erlöst. Amen. Ja, der erste Punkt ist, prüfen, ob wir wirklich errettet sind. Dazu schauen wir uns die Verse 1 bis 3a an. In Vers 1 steht, dass wir mit Furcht darauf bedacht sein sollen, dass wir nicht verpassen, in die Ruhe Gottes einzugehen, während der Zutritt noch besteht. Ja. Das bedeutet zuerst, wir müssen das Thema sehr ernst nehmen. Ja. Wir sollten es nicht an uns vorbei reihen lassen. Ja, weil es gibt viele Leute, die die Einladung, in die Ruhe Gottes einzugehen, schon gehört haben in ihrem Leben, aber die das noch nicht angenommen haben. Ich würde sagen, so ziemlich jeder hat das Evangelium schon mal gehört. Ja, es bedeutet, dass uns allen eigentlich grundsätzlich in dieser Zeit noch die Tür zur Ruhe Gottes offen steht, denn das Rettungswerk von Jesus gilt jedem Menschen, wenn er es im Glauben annimmt. Das sehen wir auch in Vers 1b. Der Eingang in die Ruhe Gottes steht noch jedem Menschen offen. Jesus ruft uns auch dazu auf, zu ihm zu kommen und bei ihm Ruhe zu finden. In Matthäus 11, 28 bis 30 sagt er, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Zu Jesus Christus zu kommen, bedeutet aus lebendigem Glauben heraus mit ihm zu leben. Zu wissen, dass er mir meine Schuld aus Gnade durch das Vergießen seines Blutes vergeben hat. Das lesen wir auch in Vers 2 in unserem Predigtext. Da steht, denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, das Evangelium nämlich, gleich wie jenen, also jenen in der Wüste, die das abgelehnt haben. Aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit Glauben verbunden war. Das ist immer die Voraussetzung. Wenn wir errettet sind, dann sind wir immer aus Glauben errettet. Nicht, weil wir uns irgendetwas erarbeitet haben, sondern weil wir die Botschaft des Evangeliums gehört haben und weil es in uns Glauben ausgelöst hat und wir es im Glauben annehmen. Deswegen sind wir erlöst. Und wenn wir es ablehnen, dann sind wir ungläubig. So wie das Volk in der Wüstenwanderung. Eine ganze Generation, die nicht in diese irdische Ruhe Gottes eingehen durfte, aber auch die nicht in die ewige Ruhe Gottes eingehen durfte. Das Volk Gottes hat Gott nicht vertraut. Ja? Sie haben ihm nicht gehorcht. Ja? Das ist ganz elementar. Daran können wir unseren Glauben zum Beispiel auch messen. Sind wir Gottes Wort gegenüber gehorsam? Ja, sie wollten ohne ihn leben, was sie immer wieder durch ihre Angst und durch Mohren und durch Götzendienst gezeigt haben. Ja? Und vielleicht können wir auch mal in uns selber gehen und prüfen, bin ich Gott dankbar in jeder Situation oder moore ich? Vertraue ich oder habe ich Angst? Angst ist menschlich, aber die Frage ist, wie wir mit der Angst umgehen. Ob wir dann im Glauben an Jesus Christus ihm vertrauen, dass er uns da durchführen wird. Die Menschen aus Gottes Volk wussten sehr viel über Gott. Gott handelte viel in ihrer Gegenwart und trotzdem hatten sie keinen lebendigen Glauben an Gott. Sie wollten nicht für Gott leben, weil sie für sich selbst leben wollten. Ja, wenn wir für uns selbst leben wollen, dann können wir nicht für Gott leben. Heutzutage gibt es auch viele Menschen, die viel von Gott wissen, die sich alles Mögliche an Wissen angeeignet haben, die jeden Sonntag in die Gemeinde kommen oder vielleicht auch noch zu anderen Veranstaltungen in der Gemeinde, aber die nie zu dieser Ruhe in Jesus Christus gefunden haben, weil sie meinen, sie müssten sich alles erarbeiten. Aber das Evangelium sagt uns, wir können uns gar nichts erarbeiten. Wir können nur aus Glauben annehmen, was Jesus für uns getan hat. Und das werden wir uns gleich im zweiten Punkt noch ansehen, was diese Ruhe Gottes bedeutet. Und dass das von Anbeginn der Schöpfung schon von Gott so festgelegt wurde, dass die Ruhe immer nur von ihm geschaffen wird und der Mensch in diese Ruhe Gottes hineingeboren worden ist. Aber das dann im zweiten Punkt. Aber Menschen, die nicht Gott vertrauen, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen wollen, sie geraten in Panik, wenn etwas nicht so läuft, wie sie sich das vorstellen. Ja? Wenn etwas nicht so abläuft, wie es ihrer Ansicht nach richtig wäre. Wenn dann Leid in ihr Leben kommt, sind sie völlig fertig und verstehen die Welt nicht mehr. Dann müssen menschliche Lösungsansätze her, wie ich brauche eine neue Gemeinde, in der kann ich nicht viel mitnehmen. Hier verdorste ich innerlich oder ich brauche neue Herausforderungen im Leben. Ich muss mal was Neues machen, muss zur Bibelschule gehen oder so. Mag vielleicht alles gut sein, aber das Problem ist unser Herz. Ja, wenn unser Herz nicht zur Ruhe bei Gott kommt, dann finden wir nicht in solchen Dingen Ruhe, wo wir vielleicht versuchen, aus Werksgerechtigkeit Ruhe zu finden. Das finden wir nicht. Und ja, Zweifel sind auch normal, wenn wir wirklich echten Glauben haben an Jesus Christus, wenn wir wirklich errettet sind, dann haben wir auch Zweifel, ja. Wir haben auch mit Zweifeln zu kämpfen, das ist ganz normal. Aber die Frage ist, wie wir mit den Zweifeln umgehen. Verurteilen wir Gott dafür, dass er nicht so handelt, wie wir uns das gerne wünschen? Oder gehen wir mit den Zweifeln und Ängsten, die wir haben, in Gottes Arme und bergen uns in ihm und vertrauen, dass er uns da rausführt? In solchen Momenten zählt es, dass wir all unsere Sorge unserem Herrn abgeben. In 1. Petrus 5, Vers 6 steht, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ja, unser menschliches Herz sehnt sich danach, alles selber zu machen. Aber aus Glauben wissen wir oder zeigt uns Gott, dass wir gar nichts können. Ja, oft müssen wir Sachen einfach so hinnehmen, wie sie sind und müssen im Gebet Gott abgeben, was wir nicht verstehen und wissen, was wir aber wissen dürfen. Wir wissen, dass unser Gott ein guter Gott ist, der auch dieses Leid nutzt in unserem Leben, um uns näher an sein Herz zu bringen und uns auf die richtige Bahn zu lenken. Wenn wir wirklich lebendigen Glauben haben, dann wird jede Situation in unserem Leben dazu beitragen, dass wir bereit sind, unserem Herrn zu folgen, weil wir ihm vertrauen. Wenn wir aber in Panik geraten, wenn es schwer in unserem Leben wird, wenn wir auf Dauer nicht bereit sind, auch in schwierigen Dingen sie aus Gottes Hand anzunehmen, dann sollten bei uns alle Alarmglocken angehen, weil das ist eben nicht normal. Denn dann zeigt sich, dass du keinen echten, lebendigen Glauben hast. Wenn du nur auf dich selbst vertraust, wenn du nur schaust, was kann ich denn machen, dann hast du keinen lebendigen Glauben. Lebendiger Glaube bedeutet, ich vertraue darauf, dass Gott, der viel höher ist als ich, mein Leben in seiner Hand hat und es gut führen wird. Ja? Und auch wenn ich nicht weiß, was morgen sein wird, oder wenn ich eine schlechte Sache erlebe, dann muss ich das auch im Glauben so annehmen. Rettenden Glauben haben wir nicht, weil wir jahrzehntelang in eine Gemeinde gehen oder weil wir aufzählen können, was wir alles für Gott getan haben, sondern rettenden Glauben haben wir, wenn wir uns ganz an Jesus Christus klammern. Wenn wir wie Hiob sagen können, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt in Ewigkeit. Das ist manchmal schwer für uns. Ja, manchmal braucht das ein bisschen Zeit. Wir können das nicht von jetzt auf gleich sagen, aber wenn wir auf Dauer nicht dazu kommen, in jeder Situation unseres Lebens zu sagen, ja, ich nehme es jetzt aus Gottes Hand an, der Herr gibt mir die guten Sachen, der Herr führt mich aber auch durch schwierige Situationen, dann ist da nicht in mir lebendiger Glaube. Ja. Aber wenn wir das wie Hiob sagen können, wenn das bei uns der Fall ist, dann wissen wir, dass wir wirklich wiedergeboren sind. Denn in Hebräer 4 in unserem Abschnitt in Vers 3 steht, denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hat. Und jetzt kommt das Gegenteil von denjenigen, die nicht glauben. Das schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Und doch waren die Werke seit Grundlegung der Welt beendigt. Ja, um die Echtheit unseres Glaubens zu bestätigen, wird hier das Gegenteil zum echten Glauben aufgezeigt. Der Unglaube des Volkes Gottes. Es heißt hier, dass die, die wir gläubig werden, definitiv in die Ruhe Gottes eingehen, weil wir gläubig geworden sind, während die Menschen aus Gottes Volk, die nicht glauben wollten, nicht in Gottes Ruhe einkehren durften. Denkt an Römer 8, Vers 16 und 17 zurück. Wir können diese Gewissheit haben, wenn wir wirklich lebendigen Glauben haben. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Ja, ich lese das nochmal vor. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Wenn wir lebendigen Glauben haben, weil Gott uns wiedergeboren hat, dann halten wir uns in Gottes Gegenwart auf und vertrauen völlig darauf, dass er uns gut führen wird. Und wir wissen, dass wir errettet sind und das gibt uns Halt im Leben. Dann brauchen wir uns nicht mehr zu fürchten, wie wir es zuvor tun mussten, bevor wir errettet wurden. Und man sieht das auch in unserem Leben, ja, weil Paulus konnte über die Thessalonicher sagen, dass sie gläubig waren. In 2. Thessalonicher 2, Vers 13 sagt Paulus, darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam in euch ist, die ihr gläubig seid. Ja? Den Thessalonichern wurde das Wort Gottes verkündigt und sie haben es im Glauben angenommen. Es war mit ihnen, bei ihnen verbunden mit Glauben und deswegen gehorchten sie dem Wort Gottes und deswegen konnte Paulus sagen, dass sie wirklich gläubig waren. Der Glaube kommt immer aus der Verkündigung von Gottes Wort. Das lesen wir in Römer 10, Vers 17. Demnach kommt der Glaube aber aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Ja, zuerst muss uns, bevor wir glauben, das Wort Gottes gepredigt werden. Ja, wie Tobi das auch eben in einem Zeugnis gesagt hat. Am besten lesen wir selber die Bibel oder wir geben zumindest den Leuten, die es noch nicht gehört haben oder selber in der Bibel lesen, Zeugnis aus Gottes Wort. Und so wird der Same schon mal ins Herz gelegt eines jeden Menschen, dass da Glaube entstehen kann. Aber dieses Wort Gottes muss auch auf Gehorsam treffen, ja, und auf Annahme. Das ist der erste Schritt. Wir müssen das Wort Gottes hören, aber wir müssen es dann auch annehmen im Glauben. Ja, Gott schenkt uns den Glauben. Er gebiert uns von neu. Und so können wir ihm vertrauen und seinem Wort gehorsam sein. Aber uns rettet nicht, dass wir sein Wort einhalten, sondern uns rettet, dass wir an ihn glauben und ihm vertrauen. Und dann wird natürlich Gott das segnen und uns die Kraft geben, sein Wort auch in unserem Leben anzuwenden. Und das Gute ist, heute Morgen wir alle, wir haben Zugriff, Gottes Wort zu hören. Wir können Predigten hören. Wir können das Wort Gottes in unserer eigenen Sprache lesen. Aber wir müssen auch gehorsam sein. Wenn wir das noch nicht waren, wenn ihr das noch nicht getan habt, dass ihr diesen persönlichen Schritt gegangen seid, dann ist heute der Tag, wie wir es gelesen haben, heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verstockt eure Herzen nicht, weil es kann ganz schnell gehen, wie Tobias es eben gesagt hat. Wir wissen nicht, wie lange unser Leben auf dieser Welt ist. Und deswegen heute, wenn ihr Gottes Stimme hört, egal wie oft ihr schon das Evangelium gehört habt, heute ist der richtige Tag, es anzunehmen und Gott zu gehorchen. Der Glaube kommt aus der Verkündigung des Wortes Gottes und das Wort Gottes hat auch eine wahnsinnig große Kraft, was wir uns bei der nächsten Hebräerbriefpredigt ansehen werden. Aber das Wort Gottes muss einem Menschen auch auf Glauben treffen. Ja? Also wenn jemand ungläubig ist, dann wird er niemals auf das Wort Gottes hören. Ja? Er muss bereit sein, auf Gott zu hören. Und darin zeigt sich auch Glaube bei einem Menschen, ob er bereit ist, sein Leben zu ändern, wenn er im Wort Gottes sieht, dass etwas in seinem Leben nicht stimmt. Das ist nämlich ein Punkt, wo wir auch unseren Glauben prüfen können. Ja, bin ich generell bereit, Gottes Wort zu gehorchen? Ja, auch wenn ich Dinge schon jahrzehntelang so gemacht habe und denke, das ist richtig und es fühlt sich gut an, und dann lese ich, ich sollte es eigentlich komplett anders machen. Bin ich bereit, Gott zu gehorchen, oder will ich das machen, was ich immer schon gemacht habe? Daran können wir auch unseren Glauben messen, ob wir bereit sind, Gottes Wort zu gehorchen. Der Unterschied ist nicht zwischen Gläubigen und Ungläubigen, dass wir nicht sündigen. Ja, wir Christen, die wir wiedergeboren sind, wir sündigen genauso wie Leute, die nicht gläubig sind. Ja. Aber der Unterschied ist, wenn wir als wiedergeborene Christen sündigen, dann führt Gott uns immer wieder zur Buße, weil er das aus Gnade tut. Ja? Er lässt uns nicht in unserer Sünde verharren, weil wir wirklich einen Glauben in uns haben, rettenden Glauben. Er lässt nicht zu, dass wir durch diese Unbußfertigkeit von ihm getrennt werden. Aber Leute, die meinen, gläubig zu sein, die schon jahrzehntelang in der Gemeinde kommen und dann irgendwann an den Punkt kommt, dass sie irgendwo Gott, auch und wenn es auch nur in einer Kleinigkeit sind, ist, Gott nicht gehorsam sein wollen, dann zeigt sich da Unglaube im Leben. Und deswegen gibt es Matthäus 18, das auch damit endet, dass man Leute aus der Gemeinde ausschließt und sie in den Herrschaftsbereich des Satans übergibt, weil wir wissen nicht, oder die Gemeindeleitung weiß dann nicht, ob diese Menschen errettet sind. Ja? Weil man davon ausgehen muss, dass wenn sie Gottes Wort nicht gehorsam sind, dass sie nicht wiedergeboren sind. Und das ist nicht hart, sondern das ist ein Werk der Liebe, weil es ist viel härter, wenn man die Leute im Glauben lässt, dass sie ihr ganzes Leben gläubig waren, obwohl sie es nicht waren, und dann stehen sie vor Gott und werden verdammt ewig. Ja? Das ist hart. Hart ist es, wenn wir ihnen nicht die Wahrheit sagen. Und das bedeutet auch nicht, dass wir besser sind als sie, aber es bedeutet, dass sie uns am Herzen liegen. Deswegen sollten wir in erster Linie uns selbst heute Morgen prüfen, wo stehe ich im Glauben? Bin ich Gott gehorsam? Vertraue ich Gott? Auch in den Zeiten, wo es nicht so läuft, wie ich das gerne hätte? Oder baue ich auf mich selbst und falle in Götzendienst, wenn Not in mein Leben kommt? Und dann sollten wir uns auch fragen, und das habe ich auch bei der Predigtvorbereitung getan, wie gehe ich damit um, wenn ich merke im Leben, da stimmt bei einer Person was nicht. Ja? Sie geht zwar in die Gemeinde, sie weiß so viel über Gott, kann dir alles Mögliche sagen. Ich habe auch schon mir kam eine Person in den Kopf, von der ich selber viel gelernt habe, aber es ist wichtig, dass wir dann, wenn wir solche Gedanken haben, auch zu den Menschen gehen und ihnen fragen, hör mal, wie stehst du eigentlich zu Jesus? Und glaub mir, die Leute, die wirklich wiedergeboren sind, die werden nicht eingeschnappt sein, wenn ihr sie fragt. Die haben diese Ruhe in Gott und können sagen, ja, Jesus hat alles für mich getan. Ich muss gar nichts dafür tun. Aber wenn dir jemand sagt, ja, ich habe mich dann und dann bekehrt, ich habe das und das für alles für Jesus getan und ich kann dir das und alles sagen, das ist gefährlich. Ja? Wenn jemand nicht aus der Kraft des Evangeliums lebt, sondern versucht, aus Werksgerechtigkeit errettet zu werden, das hat keine Bedeutung. Ja? Wir müssen wirklich aus lebendigem Glauben zu Jesus Christus kommen. Und es ist auch wichtig, dass wir dann auch über sowas mal sprechen. Ich weiß noch, in meiner Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, da gab es auch Brüder, die immer mal wieder andere angesprochen haben, auch mich. Glaubst du eigentlich an Jesus? Also ich glaube, sie haben gefragt, bist du bekehrt? Also weil das ist halt die Ansicht von vielen, wir müssen uns bekehren. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung, aber viel wichtiger ist es ja, dass wir schauen, ob jeder wirklich mit Jesus lebt. Und ob er darauf vertraut, dass Jesus alles für ihn getan hat, dass er errettet wird. Und ich denke, diese Frage ist auch hin und wieder mal gut und angebracht. Ja, im ersten Punkt ging es darum, dass wir prüfen sollen, wie wir selbst zum Glauben stehen und zum anderen auch, dass wir uns fragen, ob es vielleicht Leute in unserem Leben gibt, wo wir nicht sicher sind, wo sie stehen und dass wir dann den Mut haben, aus Liebe auch in Sanftmut mit ihnen darüber zu sprechen. Und im zweiten Punkt geht es darum, dass wir die Einladung, in die Ruhe Gottes einzugehen, auch annehmen müssen, wenn wir es noch nicht getan haben. Ich lese nochmal die Verse 3 bis 11 vor. Denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hat, dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Und doch waren die Werke seit Grundlegung der Welt beendigt. Denn er hat an einer Stelle von dem siebten Tag so gesprochen. Und Gott ruhte am siebten Tag von all seinen Werken. Und an dieser Stelle wiederum, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Da nun noch vorbehalten bleibt, dass etliche in sie eingehen sollen und die, welchen zuerst die Heilsbotschaft verkündigt worden ist, wegen ihres Unglaubens nicht eingegangen sind, so bestimmt er wiederum einen Tag, ein Heute, in dem er nach so langer Zeit durch David sagt, wie es gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie in die Ruhe gebracht hätte, so würde nicht danach von einem anderen Tag gesprochen. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. So sollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel durch den Unglauben zu Fall kommt. Ja, um zu verstehen, was Gottes Ruhe ist, müssen wir uns erstmal anschauen, was die Bibel überhaupt über Gottes Ruhe sagt. Und deswegen holt der Autor des Hebräerbriefs in diesem komplizierten Text, wenn man den das erste Mal liest, ist er wirklich kompliziert, holt der Autor des Hebräerbriefs auch so weit aus und geht an den Anfang der Schöpfung zurück. Und er zeigt uns damit, was die Ruhe Gottes ist, dass sie schon seit Anbeginn in der Schöpfung verankert ist. Gott ruhte am siebten Tag, nachdem er die Schöpfung vollendet hatte. Und jetzt ist wichtig, dass wir verstehen, warum Gott überhaupt ruhte. Was meint ihr, war Gott erschöpft, als er alles erschaffen hat? Hat er es nötig, sich auszuruhen? Die Antwort ist nein, er hat es nicht nötig, sich auszuruhen. Gott ruhte am siebten Tag der Schöpfung, weil er mit seinem Werk fertig und zufrieden war. Ja, er freute sich an diesem Tag über sein Werk. Gott führte den Sabbat nicht für sich selbst ein, sondern für den Menschen. Er führte den Sabbat ein, damit die Menschen Gemeinschaft mit ihm haben konnten und durch diese Gemeinschaft wahre Ruhe bekommen konnten. Wir Menschen sind von Gott geschaffen worden und wir sehen uns in unserem Innersten immer danach, Gemeinschaft mit Gott zu haben und bei ihm zur Ruhe zu kommen. Und wenn wir diese Gemeinschaft mit Gott haben, dann kommt unser Herz zur Ruhe. Und dieses Prinzip des Sabbats, das wir im Alten Testament direkt am Anfang der Bibel finden, das ist ein Typus, also ein Bild dafür, was das Evangelium im Neuen Testament ist. Und dieser Gedanke, der kam ja auch erst bei der Predigtvorbereitung, aber es ist eigentlich so klar und deswegen macht die Argumentation auch so Sinn. Wenn das ein Bild dafür ist, was Jesus für uns getan hat, dann verstehen wir, dass wir aus uns nichts machen können, um vor Gott zu bestehen. Es ist so, dass der Mensch damals, Adam, in die Welt hineingekommen ist, als Gott sein Werk bereits vollendet hatte. Ja? Das ist ganz wichtig zu verstehen. Der Mensch ist erst in die Welt gekommen, als Gott sein Werk vollendet hatte. Er konnte sich an dieser vollkommenen und guten Welt Gottes erfreuen und hatte Gemeinschaft mit Gott. An seinem ersten richtigen Tag, ja, der Mensch ist ja am sechsten Tag geschaffen worden und der erste richtige Tag war der Sabbat, der siebte Tag. An seinem ersten richtigen Tag durfte der Mensch sich ausruhen und Gemeinschaft mit Gott haben. Ja, der Mensch hat sich nichts erarbeitet, wo er sich hätte sagen können, so, ich hab's jetzt verdient, mich auszuruhen. Nein, Gott hat ihn am sechsten Tag erschaffen, Gott hat alles getan, Gott hat alles gut gemacht und der Mensch konnte an seinem ersten Tag zur Ruhe bei Gott finden. Der Mensch durfte sich direkt ausruhen und musste sich nicht zunächst einmal Gottes Gunst erarbeiten. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, weil das ist seitdem der Mensch in Sünde gefallen ist, ist das in unserem Herzen drin, dass wir meinen, wir müssten uns Gottes Gunst erarbeiten. Aber das ist nicht so. Nein, Gott hatte alles schon bereitet und der Mensch konnte in seiner Gegenwart sein und sich darüber freuen, und dass er dort zur Ruhe kommt. Und genauso ist das auch im Evangelium, ja. Gott hat in Jesus Christus das Werk der Errettung alleine vollbracht, ja. Wir konnten nichts dazu beitragen. Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben, die wir nicht tragen konnten. Er wurde von Gott, dem Vater, für unsere Sünden bestraft, die wir getan haben. Er musste dafür sterben, weil wir gegen Gott rebelliert haben. Und nur er konnte auch wieder vom Tod auferstehen, weil er ohne Sünde war. Und nachdem er gestorben und auferstanden ist, hat er den Weg zur Ruhe Gottes freigemacht. Ja? Und wenn wir aus rettenden Glauben zu Jesus Christus kommen, wenn wir diese Heilsbotschaft, die auch uns verkündigt worden ist, genauso wie den Leuten damals schon in der Wüstenwanderung, weil alles wurde auf das Werk von Christus hin getan, wenn wir das im Glauben annehmen, dann kommen wir zur Ruhe Gottes. Jesus hat alles getan und wir werden dann, wenn Gott uns von Neuem gebiert, werden wir in diese Ruhe Gottes hineingeboren. Genauso wie der Mensch, wie Adam damals, in diese Ruhe, in den Sabbat Gottes hineingeboren wurde, sozusagen. Und so dürfen wir, wenn wir rettenden Glauben haben, bei Gott zur Ruhe kommen. Dann quält uns unser Gewissen nicht mehr, denn das bedeutet auch Gottes Ruhe, dass uns unser Gewissen nicht mehr anklagt. Dann haben wir nicht mehr diese Rastlosigkeit, die uns vorher unser ganzes Leben geplagt hat. Und wo wir immer damit beschäftigt waren, irgendetwas zu tun, damit wir uns besser fühlen. Und dass Gott ruht, hat auch übrigens nichts damit zu tun, dass Gott nichts mehr macht. Ja? Weil es gibt auch Christen, die meinen, dass Gott nach der Schöpfung sich völlig zurückgezogen hätte. Das heißt, dass er zur Ruhe gekommen ist, dass er dann die Welt einfach sich selbst überlassen hat. Dem ist nicht so, denn Jesus sagt in Johannes 5, Vers 17, mein Vater wirkt bis jetzt, also seit Anbeginn der Schöpfung bis da, wo Jesus auf der Welt war, wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Ja? Gott ist ein aktiver Gott, der stets arbeitet, ja. Und außerdem haben wir auch am Anfang des Hebräerbriefs gelesen, dass Gott nicht in Jesus Christus nur alles erschaffen hat, sondern dass er auch die Welt erhält durch ihn. Und durch die ganze Geschichte hindurch, durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch, hat Gott darauf hingearbeitet, dass Menschen aus Glauben errettet werden. Er hat einen Plan gemacht und hat ihn in die Tat umgesetzt. Gott hat dem Menschen, egal zu welcher Zeit, eine Ruhe bei ihm angeboten, die immer darauf basiert hat, dass der Mensch aus Glauben zu ihm kommt. Niemals aus Werken. Zu keiner Zeit wurden Menschen durch das Einhalten des Gesetzes errettet, sondern immer aus Glauben, wie wir es auch später noch in Hebräer 11 lesen werden. Ja? Wie zum Beispiel Abraham oder David, sie wurden aus Glauben gerechtfertigt. Nicht, weil sie gute Menschen waren, nein, weil sie Gott vertraut haben. Aber zu dieser Wahrheit gehört auch, dass es Menschen gibt, die aus der Ruhe Gottes ausgeschlossen werden, weil sie Unglauben haben, weil sie eben ganz bewusst sagen, ich will nicht an Jesus glauben, ich will nicht darauf vertrauen, dass er alles für mich getan hat. Ich will selber etwas tun. Ja? Und das können wir nicht. Das Einzige, was wir können, ist demütig im Glauben anzuerkennen, dass wir große Sünder sind und dass wir die Hölle verdient haben. Und aus Glauben wissen wir, dass Gott in seiner großen Gnade uns errettet hat, aus Gnade. Aber wer das nicht annimmt, der ist verdammt in der Ewigkeit. Und so geht diese Verdammung auch noch heute jedem Menschen, der nicht bereit ist, vom ganzen Herzen Gott gehorsam zu sein und das Geschenk der Gnade anzunehmen. Nachdem die meisten Menschen aus Gottes Volk die rettende Botschaft Gottes abgelehnt haben, blieb diese dennoch bestehen. Ja, diese Botschaft hörte niemals auf. Selbst als diese ganze Generation starb, hat Gott nicht gesagt, so, ich gebe jetzt auf. Nein, David konnte 400 Jahre später sagen, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Ja? Und genauso wie David das 400 Jahre später sagen konnte, können wir das auch noch heute, viele tausend Jahre später, auch noch hören und annehmen. Ja? Diese Heilsbotschaft Gottes besteht noch. Und wir müssen ihr mit Gehorsam begegnen. Und dann finden wir zur Ruhe bei Gott. Und wir lesen es auch im Text, wäre die Sabbatruhe schon damals eingekehrt und verendet gewesen, als Kaleb und Josua, also im Text steht Josua, mit dem Volk Gottes im verheißenen Land eingezogen sind, dann würde David nicht 400 Jahre später dazu auffordern, in Gottes Ruhe einzukehren. Diese Sabbatruhe wurde dann durch das Werk von Christus am Kreuz vollendet, verwirklicht. Ja? Durch ihn finden wir ewiges Leben bei Gott. Jeder, der von ganzem Herzen an Jesus Christus glaubt, der ist aus Gnade errettet und wird Ruhe bei Gott finden. Noch ist Zeit, in diese Ruhe Gottes einzukehren, und ich möchte jeden heute Morgen einladen, das im Glauben zu tun. Egal, was du bis jetzt in deinem Leben getan hast oder was du gemacht hast, es ist wichtig, auf Gott zu vertrauen und bei ihm zur Ruhe zu kommen, damit sich nicht später herausstellt, dass du gar keinen echten Glauben hattest. Und deswegen werden wir zuletzt auch nochmal ermahnt, eifrig danach zu streben, in diese Ruhe Gottes einzukehren und unsere Rettung festzumachen. Wir sollen in uns gehen und darüber nachdenken, ob wir wirklich rettenden Glauben haben. Und damit das nicht so abstrakt ist, versuche ich das nochmal zu definieren, was rettender Glaube ist. Ja? Rettender Glaube ist, wenn wir das Evangelium in seiner ganzen Tiefe verstanden haben. Wenn wir unter der Last unserer Sünde in einem Punkt in unserem Leben zusammengebrochen sind und verstanden haben, ich bin so ein schlechter Mensch. Ich habe mir so viel in meinem Leben eingebildet, dass ich was für Gott gemacht habe, aber ich kann gar nichts für Gott machen. Ja? Wir müssen regelrecht zerbrechen unter dieser Last unserer eigenen Sünde. Wenn wir das verstanden haben, dass unsere Sünde so groß ist, dass wir niemals Gottes Gunst selbst erarbeiten können, wenn wir verstanden haben, nur Jesus Christus kann mir Rechtfertigung geben, die ich brauche, um vor Gott zu bestehen, wenn wir das verstanden haben, dann wird sich unser Herz ganz auf Christus stürzen und bei ihm zur Ruhe kommen. Ja? Und dann werden wir von Gott von Neuem geboren und bei ihm zur Ruhe kommen. Und dann zeigt sich unser rettender Glaube darin, dass wir seinem Wort gehorsam sind oder gehorsam sein wollen. Und manchmal braucht es ein bisschen länger, bis wir Dinge verstehen. Aber dann sind wir generell immer bereit, ihm auch zu folgen. Und wenn wir mit Gott leben, dann wissen wir nicht etwas, was wir tun oder nicht tun, errettet uns, sondern allein das Werk Christus errettet uns. Aber weil wir so große Liebe zu ihm haben, wollen wir sein Wort halten. Und dann haben wir auch Heilsgewissheit, ja, weil wir wissen, wir können das ewige Leben nicht verlieren, wir können es uns aber auch nicht erarbeiten, wir haben es, wenn wir glauben. Und auch wenn wir noch nicht leibhaftig in diese Ruhe Gottes eingekehrt sind, weil wir noch nicht im Himmel sind oder weil Jesus noch nicht wieder auf diese Welt gekommen ist, so finden wir dennoch Ruhe in ihm, wenn unser Herz zur Ruhe bei ihm kommt. Ja, heute haben wir uns mit diesem sehr ernsten Thema beschäftigt. Und wir haben gesehen, worum es im Leben wirklich geht. Ja? Wir sollen uns selber auf den Prüfstand von Gottes Wort stellen und schauen, wo wir im Glauben stehen, ob wir rettenden Glauben haben oder ob wir Gott gegenüber ungehorsam sind. Denn wenn wir Gott gegenüber ungehorsam sind, dann sind wir so ungläubig wie das Volk Gottes in der Wüstenwanderung. Sie haben zwar viel mit Gott erlebt, aber sie haben nie mit Gott persönlich eine Beziehung gehabt. Und deswegen verfielen sie im Götzendienst und morden gegen Gott. Die Generation des Volkes Gottes in der Wüste, die ungläubig wurde oder war, durfte nicht in Gottes Ruhe einkehren. Damit ist zum einen diese irdische Ruhe im Land Kanaan gemeint, aber auch vor allen Dingen die ewige Ruhe Gottes im Himmel, bei Jesus Christus in der Ewigkeit. Für das Volk Gottes dieser Generation ist die Chance verstrichen, dass sie in die Ruhe Gottes einkehren konnten. Aber für uns, die wir heute hier sitzen und das noch nicht festgemacht haben, für uns alle ist diese Chance noch nicht verstrichen. Wir können im Glauben zur Ruhe Gottes einkehren. Und das ist ein riesengroßer Trost und ich hoffe, dass jeder bei Gott zur Ruhe kommt und ja, sich daran freuen kann. Amen. Ja.